Nun, heute Abend kommt eigentlich ein neuer Abschnitt in dieser Serie. Und zwar haben wir uns sehr lange jetzt eigentlich im Alten Testament aufgehalten, weil die Salbung dort bereits ihre Grundlage hat und erklärt wird und angewendet wird. Aber heute kommen wir zu einem Übergang, könnte man sagen, und gehen dann voll ins Neue Testament. Einer unserer Schlüsselverse in dieser ganzen Serie ist Jesaja 10, Vers 27. Jesaja 10, Vers 27. Ich liebe den Propheten Jesaja. Wer von euch liebt den Propheten Jesaja? Halleluja. Und hier heißt es nach der Schlachter 2000 Übersetzung: Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. In manchen anderen deutschen Übersetzungen heißt es hier infolge des Fettes. Aber Fett, wie wir anfangs auch festgestellt haben, ist eigentlich ein Bild für die Salbung, ein Bild für das Salböl. Oftmals, wenn du im Alten Testament vom Öl oder von Fett liest, dann ist damit eigentlich die Salbung gemeint oder es ist ein Hinweis auf die Salbung. Und ich bin froh, dass die Schlachter 2000 Übersetzung hier in diesem Sinn auch übersetzt: Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Auch in der englischen King James Version heißt es, because of the anointing. Wegen der Salbung wird das Joch zerstört werden. Und wir haben jetzt an verschiedenen Beispielen gesehen, wie die Salbung daran wirkt, das Joch zu zerstören, die Lasten zu entfernen von Menschen. Wir haben das gesehen, insbesondere auch bei Elisa, die Wundertaten, die er gewirkt hat unter der Salbung. Wozu waren sie da? Worauf waren sie ausgerichtet? Sie waren kein Selbstzweck, sondern sie waren darauf ausgerichtet, Joche zu zerstören, Lasten zu entfernen aus dem Leben von Menschen. Und das ist ein Hauptaspekt der Salbung. Dazu hat Gott die Salbung gegeben. Nun, wenn wir weiterlesen im Propheten Jesaja, dann stoßen wir irgendwann auf Jesaja 61. Einiges dazwischen, der Jesaja ist ein ziemlich langer Prophet, aber es lohnt sich, ihn zu lesen. Und in Jesaja 61, in den Versen 1 bis 3, lesen wir folgende bekannten Verse. Der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Nun, wenn wir das so unbefangen lesen und da relativ naiv rangehen, dann könnten wir im ersten Moment meinen, dass Jesaja hier von sich selbst redet. Dass Jesaja hier sagt, er ist ja der Sprecher, wir sehen nirgends Anführungszeichen, dass er jemanden zitieren würde, sondern er ist der Sprecher und er sagt hier, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und so weiter und so fort. Meine Frage an euch heute Abend: Ist es Jesaja, der hier von sich selbst spricht, oder weist er auf einen anderen hin? Nun, wie wir wissen, weist er mit Sicherheit auf jemand anderen hin, weil Jesus genau diese Worte eins zu eins zitiert in seiner Antrittspredigt in Nazareth in Lukas 4, wie wir gleich noch sehen werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass durchaus dieser Aspekt, dass Jesaja von sich selbst redet, auch hier enthalten ist. Wir können nicht sagen, Jesaja weist nur in Anführungszeichen auf Jesus hin. Nein, dafür ist es zu persönlich. Dafür redet er zu sehr in der ersten Person. Und er verifiziert das auch nicht, indem er sagen würde, ja, ich rede von einem anderen. Sondern sein Auftrag war es ja als Prophet, unter der Salbung des Herrn diese Dinge zu tun. Und auch sein prophetisches Wort schon war unter der Salbung dazu in der Lage, Joche zu zerstören und Lasten zu entfernen, Gefangenen Freiheit auszurufen. Amen. Amen. Weißt du, wenn du diese Worte geglaubt hast von Jesaja, auch schon als alttestamentlicher Gläubiger, das hat dir Freiheit gebracht. Du musstest nicht warten, bis Jesus kam. Ich rede jetzt einfach mal menschlich, ja. Sondern diese Worte, gesprochen von einem alttestamentlichen Propheten, unter der Salbung des Geistes, waren in der Lage, das zu bewirken, von dem hier die Rede ist. Und in einem gewissen historischen Zusammenhang sind diese Dinge auch passiert, aufgrund des Wortes von Jesaja. Aber sie sind nicht passiert in einem endgültigen Sinn, sondern den endgültigen Sinn dieser Worte hat Jesus erfüllt. Und er ist die Erfüllung dieser Weissagung. Denn Jesus sagt in Lukas 4, 18 bis 19, die Schriftrolle des Jesaja wurde ihm gereicht, er sollte lesen in der Synagoge. Er sollte den Part der Schriftlesung übernehmen. Und er sucht in dieser Rolle und er schlägt nicht diese Stelle auf, denn in einer Rolle kannst du nichts aufschlagen. Wenn du eine Schriftrolle vor dir hast, dann kannst du da nichts aufschlagen, sondern du kannst nur rollen und suchen, bis du gefunden hast. Ich glaube, dass Jesus diese Stelle suchte, denn er wusste, was an diesem Tag sich erfüllt hatte. Er war nicht wie die anderen Leser in den Synagogen, die sozusagen auf gut Glück oder zufällig das lasen, was als nächstes dran war, sondern Jesus suchte und fand diese Stelle, weil er wusste, dass dieses Wort sich an diesem Tag erfüllt hatte in ihm. Und er wollte damit auch einen Punkt setzen, ein Zeichen setzen, mit dem er zeigte, dass sein Dienst begonnen hatte. Lukas 4, die Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. War der Geist des Herrn auf Jesus, um Armen gute Botschaft zu verkündigen? Er war gekommen, um die frohe Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium vom Königreich Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes, den Armen zu bringen. Welchen Armen? Den Armen, den geistlich Armen, den Leuten, die geistlich nichts hatten, aber auch den Armen in einem buchstäblichen Sinn. Jesus war auch gekommen, armen Leuten das Evangelium zu bringen, nämlich dass die gute Nachricht davon, dass sie nicht länger arm sein mussten. Denn wenn du der Salbung glaubst, wenn du die Salbung wirken lässt in deinem Leben, wenn du das Wort Gottes anwendest in deinem Leben, dann gibt es keinen Grund auf dieser Welt, warum du eine arme Kirchenmaus sein müsstest. Amen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Ist Jesus gekommen, Gefangenen Freiheit auszurufen? Amen. Er ist gekommen, um das zu tun. Denke nur an den besessenen Gadarener. Der war gefangen von einer Legion Dämonen und Jesus war gekommen, ihm Freiheit auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen, das hat Jesus buchstäblich erfüllt. Zerschlagene in Freiheit hinzusehen, Menschen, die geknechtet waren, die gebeutelt waren, die zu lange unter der Fuchtel des Teufels gelebt hatten. Jesus war gekommen, sie in Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Wir sehen also, dass diese Weissagung aus Jesaja sich erfüllt im Dienst und im Leben von Jesus. Und damit erfüllt sich auch Jesaja 10, Vers 27 in ihm. In ihm und durch ihn, auf dem die Salbung ohne Maß war, durch ihn erfüllt sich dieses Wort, nämlich er kam, um das Joch zu zerstören und um die Lasten zu entfernen aus dem Leben von Menschen. In einem endgültigen und du könntest auch sagen universalen Sinn, Jesus hat durch sein Auftreten, durch seinen Tod, seine Grablegung und Auferstehung, hat er das Joch zerstört. Jedes Joch. Jedes Joch, das der Feind ins Leben von Menschen bringen könnte, hat Jesus zerstört. Die Salbung ist in der Lage, jedes Joch zu zerstören, jede Last zu entfernen, ohne Abstriche, ohne Einschränkungen. Dazu ist Jesus gekommen, um das zu tun. Und deswegen erfüllt sich in ihm nicht nur Jesaja 61, sondern auch Jesaja 10, Vers 27. Und wenn wir Jesu Dienst studieren, der geprägt war von der Salbung, von der Kraft des Heiligen Geistes, dann sehen wir so viele Joche durch die Gegend fliegen. Ich weiß gar nicht, ob der Feind noch nachkam, neue Joche zu produzieren. Ich denke, es war ein ziemlicher Wirbel, ein ziemlicher Aufruhr im Lande Israel zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde weilte. Und erst recht danach, als sich die Salbung multiplizierte, indem sie zuerst auf 120 kam und dann auf 3000 und dann auf weitere 5000 etc. etc. Der Feind wird alle Hände voll zu tun gehabt haben, um neue Joche zu produzieren. Nun, die Arbeit geht ihm nie aus und er kann es nicht lassen. Wir wissen das, wir werden niemals an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr diese Dinge anwenden müssen, um Menschen freizusetzen, um die Wahrheit zu verkündigen. All das, damit werden wir nicht zu Ende kommen, bis Jesus zurückkehrt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und wenn du dir vorstellst, was in den Ohren der Zuhörer vor sich gegangen sein muss, als Jesus da stand. Und sie nahmen ihn ja nicht wahr als den Sohn Gottes. Er hatte nicht ein Schild auf der Brust kleben, wo drauf stand, Sohn Gottes, autorisiert vom allmächtigen Gott. Seht ihr, dass die Salbung auf meinem Leben ist? Er hatte kein Diplom vorzuweisen von irgendeiner Bibelschule oder von irgendeinem rabbinischen Seminar. Nichts. Und er stand da und hatte die Dreistigkeit zu sagen, dieses Wort hat sich heute vor euren Ohren erfüllt. Ich denke, dass sie daran erst einmal zu schlucken hatten. Sie hatten erst einmal ein bisschen zu tun in ihren Gedanken. Wer ist er? Kennen wir ihn nicht? Ist er nicht der Sohn Josefs? Sind nicht seine Brüder hier bei uns und seine Schwestern? Wer ist er, dass er solches behauptet? Aber Jesus bewies und stellte unter Beweis, dass das, was er sagte, tatsächlich wahr ist. Lass uns einmal im Leben von Jesus verfolgen, wann er gesalbt wurde. Wann kam die Salbung? Es ist sehr interessant, den Dienst, das Leben Jesu unter diesem Aspekt zu studieren, denn viele Leute gehen fälschlich davon aus, dass Jesus das, was er tat in seinem Dienst, aufgrund der Tatsache tat, dass er Sohn Gottes war. Ich meine, der Sohn des allmächtigen Gottes, kann er heilen? Würde ich sagen, ja. Kann er Dämonen austreiben? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn der allmächtige Gott in ihm ist und sein Vater ist, dann wird er das können. Kann der Sohn Gottes, Kraft seiner Gottessohnschaft, übers Wasser gehen? Müsste möglich sein, oder? Kann er andere Wunder tun, wie die Brotvermehrung und solche Dinge? Wenn er Gott ist, ja. Aber ich möchte, dass ihr versteht heute Abend, dass Jesus diese Dinge nicht tat, weil er Gottes Sohn war, sondern weil er gesalbt war. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Jesus tat, bevor er gesalbt war, kein einziges Wunder. Er tat kein Wunder. Es sind Lügengeschichten. Es ist die Gnosis, die uns weismachen will, dass Jesus als kleines Kind die Lämmer und die Schafe heilte und seinen Brüdern die Hände auflegte, wenn sie sich das Knie gestoßen hatten. Das liest du nirgends in keinem Evangelium. Du musst irgendein geheimes Wassermann-Evangelium finden, um so etwas zu lesen. Das hat nichts zu tun mit der Offenbarung der Bibel. Sondern Jesus war sehr unauffällig. Sonst wären die Leute ja schon viel früher drauf gekommen, dass etwas Besonderes an ihm sein muss. Jesus war sehr unauffällig bis zu dem Zeitpunkt, als sein Dienst begann. Und dieser Zeitpunkt war, als die Salbung Gottes auf ihn kam. Aber lasst uns das nachprüfen aus der Schrift. In Matthäus 3, Vers 16 lesen wir Folgendes, Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Aufgrund dieser Schriftstelle haben viele die irrige Vorstellung, dass der Heilige Geist die Gestalt oder die Form einer Taube hatte, als er auf Jesus hinabkam. Aber wenn ich diese Worte hier richtig verstehe, dann sagt Matthäus, der Evangelienschreiber, hier eigentlich, dass der Heilige Geist sanft wie eine Taube herabkam. Nicht in Form einer Taube, sondern wie eine Taube. Das heißt, sein Herabkommen war wie der Flug einer Taube, nicht wie die Form einer Taube. Meine, hallo, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Willst du ihn mit einer Taube vergleichen? Du kannst deinen Flug, in Anführungsstrichen, kannst du mit dem einer Taube vergleichen. Aber er ist nicht wie eine Taube. Er kann kommen wie eine Taube. Er ist sanft. Er ist sanftmütig. Er kommt nicht brutal. Er überwältigt niemanden. Er vergewaltigt niemanden. Er zwingt niemanden zu irgendetwas. In diesem Sinn ist er wie eine Taube. Er ist leicht zu verscheuchen. Auch in diesem Sinn ist er wie eine Taube. Aber ihn deswegen als Taube darzustellen auf irgendwelchen Gemälden, das nährt nur irgendwelche Märchen und Mythen. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und nun müssen wir in ein anderes Evangelium gehen, um die Details zu sehen, was danach geschah. Lukas 4, Vers 1. Lukas 4, Vers 1, das ist dieselbe Zeit, unmittelbar nach dem, was in Matthäus 3, 16 beschrieben wird, beschreibt Lukas das Ganze mit folgenden Worten. Jesus aber voll Heiligen Geistes. Der Geist war also nicht nur auf Jesus gekommen, sondern er war auch in ihn hineingekommen. Denn hier heißt es, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Nun, wir alle wissen, was in diesen 40 Tagen geschah. Jesus wurde durch den Geist in der Wüste umhergeführt. Nicht der Teufel hatte ihn in die Wüste geführt, sondern der Geist. Aber versucht wurde er dort nicht vom Geist, sondern vom Teufel. Wichtiger Unterschied. Der Heilige Geist kann niemanden versuchen. Gott selbst ist unversuchbar. Der Heilige Geist versucht niemanden. Der Teufel versucht Menschen. Es muss so sein, dass Jesus diese Zeit der Prüfung absolvieren musste. Nicht, weil in Frage stand, ob er sie bestehen würde, sondern an unserer Stelle. Das, was Jesus dort tat, und Jesus war in vielerlei Hinsicht unser Stellvertreter, und auch das, was er dort bereits tat, in der Versuchung, in der Wüste, war er unser Stellvertreter. Denn wenn du die Versuchungen studierst, die an Jesus herangetragen werden, dann sind es drei Grundversuchungen, die im Leben jedes Menschen passieren. In der einen oder anderen Form, zum einen oder anderen Zeitpunkt. Es sind drei Grundversuchungen und du könntest sagen, Jesus hat an unserer Stelle diesen Versuchungen widerstanden, hat uns ein Muster dafür gegeben, wie man diese Versuchungen überwinden kann, wie man ihnen, sich ihnen entgegenstellen kann. Jesus hat es für uns getan. Er ist unser Vorbild, unser Vorläufer geworden in dem. Nachdem wir bei Jesus gesehen haben und sehen können, wie man dem Teufel widersteht, sollte es für uns ein leichtes sein, dasselbe zu tun. Amen. Vor allem, wenn wir wissen, dass dieselbe Salbung in uns ist. Dass wir denselben Heiligen Geist auf uns und in uns haben, wie Jesus damals. Es kann sogar sein, dass der Heilige Geist dich in eine Zeit der Versuchung hineinführt, oder besser gesagt, in eine Zeit hineinführt, wo du versucht wirst. Er ist es nicht, der dich versucht, aber er kann es zulassen, weil er weiß, dass es zu deinem Besten ist, nämlich, dass du deine Überwinderkraft trainierst. Aber widerstehen kannst du nur, wenn der Heilige Geist auf dir und in dir ist. Nach dieser Zeit lesen wir in Lukas 4, Vers 14, also wir überspringen jetzt die ganze Zeit der Versuchung, in Lukas 4, Vers 14 lesen wir folgende Worte. Und bitte vergleiche das mit dem, was du in Lukas 4, Vers 1 liest. Hier heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Noch einmal Lukas 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück. Vor der Zeit der Versuchung war er zwar voll Heiligen Geistes, aber es steht nicht, dass er in der Kraft des Geistes wirkte und lebte. Die Kraft des Geistes kam dadurch, dass er sich bewährt hatte in einer Zeit der Prüfung. Nun, wie gesagt, du könntest dich fragen, warum brauchte Jesus eine Zeit der Bewährung? War es denn nicht klar, dass er all dem widerstehen würde? Es war vielleicht klar, aber dennoch konnte dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen. Jesus musste in allem versucht werden, wie wir, aber ohne Sünde, schreibt der Hebräerbrief. Jesus wurde in allem genau gleich versucht wie wir, aber ohne dass er eine einzige Sünde tat. Wenn Jesus in irgendeinem Bereich nicht versucht worden wäre, wie du und ich, dann hätten wir womöglich in diesem Bereich keine Chance zu widerstehen. Und das darf nicht sein, sonst wäre die Erlösung nicht vollständig. Jesus hat sich bewährt und das hat etwas freigesetzt in seinem Leben, was hier beschrieben wird mit in der Kraft des Geistes. Wir sehen hier Folgendes, du kannst also voll des Heiligen Geistes sein, wie es viele sind. Du kannst in Zungen reden, bis die Kühe nach Hause kommen. Laut schreien, laut in Zungen beten, stundenlang voll des Heiligen Geistes sein und du bist voll des Geistes und es kann dennoch wenig Kraft in deinem Leben sein. Und das ist schade. Nämlich, dass du eigentlich das Potenzial hättest, aber das Potenzial ist eingeschränkt, ist eingedämmt, weil du dich niemals bewährt hast in den Prüfungen. Wisst ihr, manchmal sind es die Leute, die am lautesten in Zungen beten, die sich am wenigsten bewähren in den Prüfungen. Leider ist es so. Die Art und Weise, wie jemand seine Fülle des Geistes manifestiert, ist keine Garantie dafür, wie bewährt er ist. Nun, ihr versteht das schon richtig, nichts gegen diese Manifestationen, nichts dagegen, dass jemand zeigt und sich nicht schämt, die Fülle des Heiligen Geistes zu manifestieren. Aber du musst dann auch bereit sein, dich zu bewähren. Du musst dann auch bereit sein, die Prüfungen zu durchlaufen, so dass du bewährt werden kannst. Ich vergleiche es immer folgendermaßen. Viele Christen sind zwar voll des Geistes, das heißt, sie haben grundsätzlich einen 1000 Kubikzentimeter Motor unter der Karosserie hängen, wenn man es mit einem Motorrad vergleicht, aber dieser 1000 Kubikzentimeter Motor ist so gedrosselt, dass sie damit ja nicht so schnell fahren können. Wisst ihr, bei den Motorrädern ist es ja so, da kannst du zum Beispiel einen 1000 Kubikzentimeter Motor haben, aber weil du die Prüfung noch nicht hast dafür, wird die Maschine gedrosselt, so dass du nicht schneller fahren kannst als eine bestimmte Zahl. Erst wenn du dann die Prüfung absolviert hast oder wenn dein Motorrad zugelassen ist für eine größere Kubikzahl, dann kannst du die Drosselung rausnehmen. Und das Ding voll ausnutzen. Und so ist es auch mit unserem Leben im Geist. Wir haben alle die Fülle des Geistes, aber bei manchen ist noch eine Drosselung drin. Und Gott hat das wohlweislich eingebaut. Wohlweislich. Denn wenn du dich nicht bewährt hast und du brauchst auf einmal mit deiner 1000 Kubikzentimeter Maschine davon, und kannst dieses Ding nicht steuern und nicht beherrschen, dann richtest du damit mehr Schaden an, als es irgendjemandem nützt. Amen. Aber Gott gebe, dass wir alle an den Punkt kommen, wo man auch von uns sagen kann, und die kehrten in der Kraft des Geistes nach Schaffhausen zurück. Und danach, nach Lukas 4, Vers 14 und nach seiner Antrittspredigt in Lukas 4, 18 bis 19, erst danach ging der Dienst Jesu so richtig los. Und das war der Punkt, wo sich die Salbung in seinem Leben und in seinem Dienst manifestierte und auswirkte. Vorher nicht. Was sagt uns das? Jesus hat sich selbst gedemütigt. Jesus hat sich selbst auf eine Ebene begeben, auf der auch wir leben. Jesus hat nicht Kraft seiner überlegenen Gottessohnschaft Dinge getan, die wir niemals tun könnten oder die wir nur dann tun könnten, wenn er uns besonders gnädig gestimmt ist, sondern er hat sich ganz bewusst auf die Ebene begeben und herabgelassen, auf der auch wir leben. Die nächste Frage, die ich beantworten möchte, ist, warum brauchte Jesus die Salbung? Warum brauchte Jesus die Salbung? Lassen Sie einen Schritt zurückgehen mit unseren Erklärungen. Warum brauchte Jesus die Salbung? Im Leib Christi ist diese Vorstellung beinahe nicht auszumerzen, dass Jesus eben Dinge tat, weil er Gottes Sohn war, weil er es einfach konnte, weil er einfach souverän war. Nur wenn du den Dienst Jesu genau studierst in den Evangelien, dann wirst du viele Stellen finden, wo die Souveränität Gottes in Jesus sehr eingeschränkt war. Hätten sonst die Leute die Dinge mit ihm tun können, die sie mit ihm taten? die Souveränität Gottes, die sicher da war, war in Jesus sehr eingeschränkt, und zwar ganz bewusst. Jesus trat eben nicht als der große König auf, sondern er trat als der Diener auf. Lass uns einmal eine Stelle lesen, die uns das sehr genau beschreibt. Philipper 2, die Verse 7 und 8. Hier sagt Paulus: Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. In diesen Worten, er machte sich selbst zu nichts, ist sehr viel enthalten. Was bedeutet das, dass er sich selbst zu nichts machte? Ich meine, er war ja nicht nichts. Er machte sich zu nichts im Verhältnis zu dem, was er eigentlich war. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Im Verhältnis zu dem, was er eigentlich war, nämlich Gott, allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott, im Verhältnis dazu machte er sich zu nichts. Im Verhältnis zu dem legte er seine göttlichen Vorrechte ab. Er legte seine Allwissenheit ab. Jesus war nicht allwissend, als er auf dieser Erde war. Jesus war nicht allmächtig, als er auf dieser Erde war. Und Jesus war auch nicht mehr allgegenwärtig, als er auf dieser Erde lebte. Er legte also genau diese drei Aspekte der Souveränität Gottes, die Souveränität Gottes letztlich ausmachen, genau diese drei legte er ab. Was war er damit noch? In Anführungszeichen, ein Mensch. Ein Mensch. Natürlich in seinem Wesen, in seiner Natur, sündfreier Gottes Sohn, aber dennoch von seiner Funktion her und von seinen Möglichkeiten her ein Mensch. In Markus 6, die Verse 4 bis 6, lesen wir ebenfalls etwas, was uns Aufschluss gibt über diese Zusammenhänge. Markus 6, die Verse 4 bis 6. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, so viel zur Allmacht Jesu. Er konnte nicht. Nun, ihr versteht das richtig, wir machen nicht Jesus klein. Wir versuchen nicht, seinen Dienst zu schmälern, seine Person zu schmälern, sondern wir möchten die Dinge ins richtige Licht rücken, nämlich ins biblische Licht. Wenn die Bibel hier sagt, dass Jesus dort kein Wunderwerk tun konnte, dann bedeutet das, dass er nicht allmächtig war in dieser Situation und auch in vielen anderen nicht. Ich bin überzeugt, wenn Jesus zu seiner Zeit hier auf der Erde allmächtig gewesen wäre, dann wäre vieles anders gelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre allmächtig, es würde vieles anders laufen hier. Amen. Wenn ich auch nur im Entferntesten die Hoffnung hätte, dass ich allmächtig sein könnte, ich würde anders auftreten, ich würde anders reden, ich würde andere Dinge tun. Aber ich bin's nicht. Gott sei Dank, könnte man vielleicht sagen. Aber auch Jesus war es nicht zu seiner Zeit hier auf der Erde. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. So viel zur Allwissenheit, Herr Jesu. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Und wenn hier steht, er wunderte sich über ihren Unglauben, dann war es tatsächlich so. Dann war es nicht, dass Jesus rhetorisch sich gewundert hat. Ja, aber was sind jetzt ihr für Ungläubige? Obwohl er es eigentlich schon wusste. Nein, sondern er war tatsächlich erstaunt über diesen großen Unglauben, der ihm entgegenkam in seiner eigenen Heimatstadt Nazareth. Wir sehen hier also, Jesus war auch nicht allwissend. Wie auch an vielen anderen Stellen. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Aber Jesus hatte etwas Besseres oder Wichtigeres in diesem Moment, nämlich Weisheit. Er wusste, wie er mit dieser Situation umgehen musste. Er ließ sich nicht entmutigen von dieser punktuellen Niederlage, könnte man sagen, sondern er wusste, was zu tun war, und er tat das einzig Richtige. Er zog umher in die umliegenden Dörfer und lehrte dort. um dem Unglauben zu begegnen, um den Unglauben zu eliminieren, um den Menschen eine Möglichkeit, eine Gelegenheit zu geben, zu glauben, nämlich woran? An das Wort, das er sie lehrte. Aber ich möchte, dass ihr diese Worte hier beachtet, die Jesus sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Ein Prophet. Nun, warum sagt Jesus hier nicht, der Sohn Gottes sollte eigentlich nicht ohne Ehre sein in seiner Heimatstadt? Warum sagt Jesus, ein Prophet ist nicht ohne Ehre? Jesus identifiziert sich hier mit dem Amt eines Propheten. Nun, Pastor, möchtest du damit etwa behaupten, dass Jesus nicht mehr als ein Prophet war? Nein, das möchte ich nicht behaupten. Sondern ich sage, dass Jesus zu seiner Zeit hier auf der Erde im Amt des Propheten diente. Und in der Kraft dessen, was das Amt des Propheten ausmacht, nämlich die Salbung. Was machte einen Propheten des Alten Bundes aus? Warum konnte Jesaja weissagen? Warum konnte Jesaja sagen, der Geist des Herrn ist auf mir? Warum konnte er das tun? Warum konnte Jesaja Dinge sagen wie in Kapitel 10, Vers 27, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung? Warum wusste er das? Warum konnte er es tun? Weil er gesalbt war. Einen echten Propheten, das war immer so und das wird immer so bleiben, erkennst du an der Salbung. Es gibt keinen Propheten, der nicht gesalbt ist. Ein Prophet, der nicht gesalbt ist, ist von vornherein ein falscher Prophet oder eigentlich gar keiner. Weil dieses Amt definiert sich über diese Ausrüstung. Du musst gesalbt sein, um weissagen zu können. Du musst gesalbt sein, um in diesem Amt des Propheten stehen zu können. Du musst die Salbung haben, um die Widerstände ertragen zu können, denen du begegnen wirst in diesem Amt. Wir wissen von allen alttestamentlichen Propheten, dass sie große Kämpfe auszustehen hatten, dass sie mit Widerständen zu kämpfen hatten, die wir uns kaum vorstellen können teilweise. Jeremia hat in einer Lehmgrube gelebt eine Zeit lang, bis zu den Hüften oder bis zur Brust im Dreck, im Schlamm. War einer von diesen Propheten wirklich anerkannt und geehrt? Und genauso war es bei Jesus. Und er identifiziert sich mit den alttestamentlichen Propheten und er sagt damit eigentlich nichts anderes. Das, was ich tue, tue ich als ein gesalbter Mann des alten Bundes für euch. Und warum war es so, dass Jesus mehr tun konnte, mehr und größere Wunder tat als alle Gesalbten vor ihm? Ganz einfach, weil auf ihm der Geist ohne Maß war. Weil er der Gesalbte schlechthin war. Weil die Salbung in einem Maß auf ihm war, wie auf niemandem je zuvor. Elisa war ja schon ein glücklicher Mann, weil er die doppelte Salbung von Elia hatte. Aber in wie vielfacher Weise war die Salbung multipliziert im Leben von Jesus? Im Verhältnis zu dem von Elisa. Gut, wir müssen das nicht irgendwie ausrechnen oder definieren. Jesus hatte den Geist nicht nach Maß, wie wir gleich noch sehen werden. Apostelgeschichte 10, Vers 38 bestätigt all das, was wir bisher festgestellt haben. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und zwar ist es sehr interessant und bedeutsam, wo wir diese Stelle finden und wer sie spricht. Petrus als Begleiter des Dienstes Jesu auf dieser Erde, als Augenzeuge der meisten Wunder und Worte und Machttaten Jesu, Petrus als der Erzapostel, könntest du sagen, und als der Apostel, der den Nationen die Tür zum Reich Gottes geöffnet hat. Petrus steht hier im Haus eines Heiden, nämlich im Haus von Cornelius, einem römischen Hauptmann, und versucht so zusammengefasst wie möglich, so konzentriert wie möglich, diesem unwissenden Heiden, in Anführungszeichen, zu beschreiben, worin der Dienst Jesu bestand. Und warum Jesus das tun konnte, was er tat. Und höre seine Worte. Höre, wie Petrus seinen Herrn und Meister beschreibt. Jesus von Nazareth, er betont seine menschliche Seite. Er betont, er erwähnt noch den Ort der größten Niederlage Jesu, könnte man sagen, wo Jesus kein Wunderwerk tun konnte, und sagt dann, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Was musste Gott tun? Er musste ihn salben mit Heiligem Geist und Kraft. Und dann heißt es, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Die Salbung des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes auf dem Leben von Jesus war Gott mit ihm. War die reale, greifbare, spürbare Gegenwart Gottes auf seinem Leben und Dienst. Und in der Kraft dieser Salbung, und du kannst die Salbung streichen, dann kannst du den ganzen zweiten Teil des Verses streichen, in der Kraft dieser Salbung ging Jesus umher und tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Nun, dieser Vers ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, auch deswegen, weil er die Fronten so klar macht. Gott war mit Jesus und er ging umher und tat wohl und heilte alle, die von Gott überwältigt waren, die Gott strafte mit Krankheit und Gebrechen. Nein, sondern er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Der Teufel ist es, der Menschen Joche auflegt. Der Teufel ist es, der Menschen Lasten aufbürdet, die sie nicht tragen müssen und sollten. Die Salbung ist es, die dich befreien kann und will von diesen Dingen. Aber streich die Salbung aus diesem Vers und du hast nur noch, in Anführungszeichen, Jesus von Nazareth. Du hast einen Menschen, der sich selbst erniedrigt hat. Du hast Gottes Sohn, der sich selbst erniedrigt hat, der die Vorrechte, die göttlichen, abgelegt hat. Andere Übersetzungen von Philipper 2, Vers 7 lauten, er entäußerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Was bedeutet das? Sich selbst entäußern. Sich selbst entäußern bedeutet, eine Seite herauskehren, die nichts mehr von dem zeigt, was man eigentlich ist. Es wäre wie wenn ich jetzt heute Abend in Lumpen hier stehen würde. Wie wenn ich mich als Landstreicher verkleiden würde und hierher käme, um euch das Wort Gottes zu verkündigen. Dann hätte ich mich selbst entäußert, weil ich bin kein Landstreicher. Lasst uns weiterfahren hier. Jesus ist der Gesalbte schlechthin. Mein dritter und letzter Punkt. Johannes 3, 34. Hier sagt Johannes, denn er, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, weil Gott ihm den Geist nicht in beschränktem Maße gibt. Das war die Albrecht-Übersetzung. Die meisten anderen deutschen Übersetzungen sind hier sehr unklar, aber Albrecht übersetzt es in dem Sinne, wie es meiner Meinung nach gedacht ist, nämlich so, dass Gott ihm, Jesus, den Geist nicht in einem beschränkten Maß gegeben hat. Das bedeutet mit anderen Worten, Jesus hatte und hat das Vollmaß der Salbung Gottes auf seinem Leben. Das größtmögliche Maß. Zu seinen Lebzeiten nur eingeschränkt dadurch, dass er nicht überall gleichzeitig sein konnte und dass er sich selbst entäußert hatte. Aber die Salbung, die Gott ihm gegeben hatte, war in der Lage, alles zu tun, was nötig war, um seinen Dienst zu vollenden. Sie war in der Lage, Dinge zu tun, die Menschen nie zuvor gesehen hatten. Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen, Blinden das Augenlicht wiederzugeben, Dämonen auszutreiben, die für Jahrzehnte dort gewesen waren. Wisst ihr, die Menschen damals müssen sehr entmutigt gewesen sein. Sie wussten zwar von den Verheißungen, sie wussten, dass ein Gesalbter kommen würde, ein Christus, ein Messias, all diese Worte bedeuten der Gesalbte. Sie wussten, dass das kommen würde, aber sie wussten nicht wann, sie wussten nicht wie, sie wussten nicht, woran sie ihn erkennen würden. Sie hatten es zu tun mit besessenen Gadarenern, Männern, die von sich sagen konnten, ich habe eine Legion Dämonen in mir, die niemand mehr binden konnte, weder mit Ketten noch mit Seilen. Sie hatten es zu tun mit Aussätzigen, sie hatten es zu tun mit Verkrüppelten, sie hatten es zu tun mit allen möglichen Seuchen und Krankheiten und Gebrechen, mit dem Joch der Römer. All diese Dinge hatten sie. Und sie hatten wenig Hoffnung, bis Jesus kam. Bis die Salbung kam, um das Joch zu zerstören. Nun, Wenn Johannes hier sagt, denn er, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, weil Gott ihm den Geist nicht in beschränktem Maße gibt. Das ist eine Verheißung, meine Lieben, die wir nicht auf uns anwenden können. Niemand in der Nachfolge Jesu kann von sich sagen, dass er den Geist ohne Maß hat. Dass er über alle Maßen gesalbt ist. Wir sind alle nur kleine Fische, in Anführungszeichen, im Verhältnis zu dem, was Jesus hatte und hat. Wir können niemals so weit gehen, dass wir das für uns beanspruchen. Wir haben den Geist nicht nach Maß. Und wisst ihr, was deswegen so wichtig ist? Deswegen ist das so wichtig, was man die gemeinsame Salbung nennt. Die Salbung, die wir zusammen haben, als Leib Christi. Die Salbung, die wir haben in Gemeinschaft miteinander, als Leib Christi weltweit, als Ortsgemeinde, als Gemeinden vor Ort. Diese Salbung ergänzt sich gegenseitig. Diese Salbung fügt sich zusammen und macht so weltweit wieder das aus, was Jesus hat. Du könntest sagen, Jesus hat seine Salbung aufgeteilt. Niemand kann von sich sagen, dass er das größtmögliche Maß an Salbung hat. Aber zusammen sind wir der Leib Christi auf dieser Erde. Deswegen, und auch aus anderen Gründen natürlich, aber unter anderem deswegen, sind solche Versammlungen wie diese so wichtig, wo du die Salbung, die auf deinem Leben ist, zusammen klinken kannst mit deinem Nachbarn, mit der Salbung, die in seinem Leben ist. Wo du dich ausprobieren und messen kannst ein Stück weit an dem, was andere tun, was andere dir vormachen, was andere dir demonstrieren, um zu sehen, wo deine Salbung steht, um dich einzuklinken, um dich mitziehen zu lassen von dieser Salbung auf eine höhere Ebene, sodass wir alle zusammen in der Salbung wirken können. Und dann werden großartige Dinge geschehen. Großartige Dinge. Aber ich glaube, dass Gott ein bisschen fertig ist mit den One-Man-Shows. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist nicht darauf aus, eine einzelne Person über die Maßen zu salben. Und alle laufen dieser einen Person nach. Sondern Gott hat einen besseren Plan, nämlich die Salbung und das Heranwachsen des ganzen Leibes. Das heißt nicht, dass nicht Einzelne herausragen werden, das wird es immer geben. Aber das ist kein Grund für dich, deine Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ha, der ist ja gesalbt, dann muss ich nicht auch noch gesalbt sein. Und wisst ihr, das ist die Einstellung, die viele Christen haben im Zusammenhang mit diesen Dingen, dass sie sagen, ah, der ist gesalbt, mein Pastor ist ja gesalbt, meine Ältesten sind ja gesalbt, mein Bibelschullehrer ist ja gesalbt, da muss ich ja nicht auch noch gesalbt sein. Doch gerade du musst auch gesalbt sein. Denn wenn du nicht auch gesalbt bist und nicht auch der Salbung nachjagst, dann kommt das Ganze in Stocken. Denn weißt du, wir können nicht überall sein, der Pastor kann nicht überall sein, der Bibelschullehrer kann nicht überall sein, aber du kannst da sein, wo du bist und die Salbung dorthin bringen, wo du bist. Außerdem, wir Pastoren und Leiter haben überhaupt nicht die Aufgabe und die Berufung in der Weltgeschichte herumzurennen und jedem zu helfen. Stimmt's, Katharina? Sondern unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Menschen über diese Dinge zu belehren, sodass sie sie selber tun können. Das ist unsere Aufgabe. Tut mir leid, ich kann es auch nicht ändern. Der Herr hat es mir wiederholt so gesagt, dass ich nicht verantwortlich bin, im ganzen Kanton herumzulaufen und möglichst vielen Leuten einzeln zu dienen, sondern dass ich dazu berufen bin, möglichst vielen Leuten diese Dinge mitzuteilen. Verbal. Das ist die Aufgabe eines Predigers. Ich habe ein gutes Los gezogen, ich weiß. Halleluja. Lass uns noch etwas anschauen hier. Ganz zum Schluss. Und zwar ist es sehr interessant, dass, wenn du in Lukas 4, Vers 18 und 19 liest, Jesus nur bis zu einem bestimmten Punkt Jesaja 61 zitiert. Er zitiert den Vers genau bis hierhin. Lass es mich vorlesen. Aus Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Bis hierhin im Grunde genommen zitiert Jesus Jesaja 61. Den Rest lässt er weg. Und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer. Warum hat Jesus das nicht auch noch zitiert? Weil es noch nicht dran war. Weil sich diese Worte noch nicht an diesem Tag erfüllt haben. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, die Salbung, das Wirken der Salbung in unserem Leben ist auch an Zeiten und Zeitpunkte geknüpft. Allein die Tatsache, dass wir gesalbt sind, bedeutet noch nicht, dass wir sofort alles tun können. Und Jesus wusste das. Und wenn Jesus das wusste, sollten auch wir es wissen. Und weißt du, das ist auch gut so, denn dann hast du immer etwas, wonach du dich ausstrecken kannst. Du weißt immer, hey, es liegt noch so viel vor mir. Es ist noch so viel Unerfülltes vor mir. Es gibt noch so viele Aufgaben, die auf mich warten. Ich muss keine Angst haben, dass die Salbung nur das und das mit mir vorhat und dann ist finito. Sondern die Salbung hat Pläne, Ziele und Absichten mit dir und mit deinem Leben. Und die Aufgaben wachsen. Und irgendwann wirst du dazu kommen, dass du die Trauernden tröstest. Irgendwann wirst du dazu kommen, dass du den trauernden Kopfschmuck statt Asche verteilen kannst, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, dass du Menschen lehren kannst darüber, dass sie Tere Binden der Gerechtigkeit sind. Jesus konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, dass sich das erfüllt hatte, denn Tere Binden der Gerechtigkeit wurden sie erst, nachdem er auferstanden war. Erst da wurden sie Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und so gibt es auch in deinem und in meinem Leben Dinge, die jetzt noch nicht sind, die aber kommen werden, wenn du die Schritte gehst, die dorthin führen. Preis dem Herrn. So viel für heute. Wir werden nächstes Mal dann weiter studieren, die Salbung im neuen Bund. Ich meine, wir könnten vieles noch über Jesus natürlich auch sagen. Vielleicht werde ich auch noch einzelne Aspekte rausholen. Aber wir haben eigentlich all das schon exemplarisch gesehen an den Beispielen aus dem Alten Testament. Die Wunder, die Jesus tat, waren um ein Vielfaches größer, gewaltiger. Aber sie funktionieren unter ähnlichen Bedingungen. Sie kamen zustande unter denselben Grundbedingungen wie die von Elisa und Elia. Jesus bezieht sich auf Elisa im Zusammenhang mit Heilungen. Jesus bezieht sich auf diese Dinge und er sagt, ein Prophet hat Ehre. Außer in seiner Heimatstadt.